Zur Predigt. Als Kind war ich meistens froh, wenn mein Vater abends nach Haus kam. An manchen Tagen war das aber anders. Meine Mutter und auch meine Oma, vermute ich, hatten nämlich folgendes Erziehungsprinzip. Wenn ich was angestellt hatte, dann wurde die Strafe zwar verhängt, aber noch nicht ausgeführt. Dann hieß es, warte, bis der Vater nach Hause kommt. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater sich da immer so drüber gefreut hat, wenn er nach Hause kam und er kriegte erstmal gesagt, dass er mich, meine Schwester glaube ich weniger, dann zu bestrafen hatte. Ihr könnt euch denken, an diesen Tagen, passierte ja manchmal schon morgens oder mittags, war ich gar nicht so froh, dass mein Vater nach Hause kam. Und ich habe dieser Begegnung natürlich dann auch bang entgegengeblickt. Daran wurde ich erinnert, als ich über den Predigttext für heute nachdachte. In ihm geht es nämlich auch um die Frage, brauchen wir eigentlich Angst haben vor Strafe? Und zwar im Blick auf Gottes Gerichtstag. Wir vertiefen damit nochmal die Predigt von vor 4 Wochen und auch nochmal die Fragen, die ich euch damals gestellt habe. Wie geht es dir damit, bei dem Gedanken, Gott zu begegnen? Wie geht es dir damit? Hast du Sorge vor dieser Begegnung? Weil du Angst hast vor Strafe oder vielleicht sogar denkst, dass du dann gar nicht im Himmel mit dabei sein wirst? Wenn das so ist, dann ist das schlecht und es gefällt Gott ganz und gar nicht. Sein Wille ist an dieser Stelle völlig klar. Du sollst dich als Kind Gottes darüber freuen, dass du ihm begegnen wirst. Und du sollst auch keine Furcht vor Strafe haben, sondern wenn du an diesen Augenblick denkst, dass du vor Gott stehst, dann sollst du froh sein. Du sollst dich darauf freuen, du sollst diesen Tag herbeisehen. Du sollst unbeschwert leben als Christ, weil du weißt, es ist eine gute Begegnung, die du dann mit deinem Vater im Himmel haben wirst. Das schreibt jedenfalls Johannes in 1. Johannes 4, in Vers 17 und in Vers 18. Er schreibt, darin ist unter uns die Liebe, ich ergänze, die Gott zu uns hat, vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Lass uns hier zumindest mal vorne das nochmal aufmachen. Hinten ist auf. Ja, dann reicht das, wenn das hier vorne, wenn ich friere, reicht's. Gut, alles klar, danke. Nochmal, damit es klar ist, Gottes Wille ist, du sollst ihm frei und offen begegnen können. Du sollst dich auf die Begegnung mit deinem Vater im Himmel freuen und zwar von ganzem Herzen, nicht nur freuen, sondern du sollst das herbeisehnen. Und das wird natürlich verhindert, wenn du in Furcht lebst, bestraft zu werden oder gar verdammt zu werden. Nochmal, so wie mir das als Kind ging, wenn ich wusste, wenn mein Vater nach Hause kommt, dann bekomme ich meine, meistens gebe ich gerne zu, verdiente Strafe. Es lebte sich an diesen Tagen völlig anders. Sonst war ich immer froh, wenn mein Vater da war und wenn ich so einen Tag vor mir hatte mit einer zu erwartenden Bestrafung, dann war das eben anders. Und damit das nicht geschieht, damit Christen sich nicht fürchten vor diesem Tag, deswegen, so schreibt es Johannes, ist Gottes Liebe da. Gottes Liebe, sie tut nämlich etwas. Johannes schreibt, wenn sie vollendet ist, vertreibt sie die Furcht. Oder noch mit seinen Worten, Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Dieser Satz gilt allerdings auch umgekehrt. Furcht vertreibt die Liebe. Denn wie könntest du jemanden von Herzen lieben, vor dem du Angst hast? Fragt euch das. Gibt es Menschen, vor denen ihr Angst habt, vor denen ihr euch fürchtet? Und könnt ihr diese Menschen von Herzen lieben? Vermutlich ja eher nicht. Das heißt, das passt beides nicht zusammen. Und eines muss weichen. Und Johannes sagt ganz klar, die Furcht, sie muss weichen. Weil die Liebe die Macht und die Kraft hat, die Furcht zu vertreiben. Und wenn du hier sitzt und doch Angst hast, davor Gott zu begegnen, dann ist seine Liebe bei dir, wenn wir Johannes ernst nehmen, noch nicht ans Ziel gekommen. Denn nochmal, Gott will nicht, dass du in Angst vor ihm lebst. Und wenn die Angst dann doch noch da ist, wie sehen Wege aus dieser Angst? Wie kannst du aus dieser Angst herauskommen? Eine Möglichkeit wäre, streng dich an, damit du keine Fehler machst und folglich keine Strafe zu erwarten hast. Das hat bei mir als Kind, ihr ahnt es, nicht wirklich geklappt. Also es gab schon mal Tage, wo das geklappt hat, so war das jetzt dann auch nicht. Aber war schwierig. Also so einen ganzen Tag, so 24 Stunden nichts anzustellen, also mich hat das in der Regel überfordert. Und manchmal habe ich auch Dinge gemacht, die gar nicht irgendwie böse waren, sondern ich habe einfach nur mal was vergessen. Also ich hatte so gewisse Pflichten in unserer kleinen Landwirtschaft, das Heu vom Heuboden runterholen. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gedacht, das mache ich jetzt nicht. Ich ärgere die Leute mal, sondern ich bin zum Fußballspielen und kam zurück und das Heu war halt nicht unten. Also so eine gewisse Spannung war dann immer da. Also klappt das Gott gegenüber? Ist das ein Weg, deine Angst loszuwerden, so zu leben, dass du nie einen Fehler machst und sozusagen sündlos lebst? Ihr kennt die Antwort aus der Bibel und auch aus eurem eigenen Leben. Nein, so funktioniert das nicht. Im Gegenteil, dieser Weg führt mir immer tiefer in Angst und Elend. Denn wenn du auf dich schaust und baust, dann wirst du, wenn du genau guckst, immer mehr Fehler entdecken. Immer feinere Dinge, wo du dir Gedanken und Sorgen machen musst. Martin Luther steckte in dieser Falle drin. Als Mönch hatte man ihm beigebracht zu beichten und er lebte in diesem Wissen oder in dieser Gewissheit, jede Schuld muss mir vergeben werden. Und er hat oft stundenlang gebeichtet, sodass sein Beichtvater schon nah an der Verzweiflung war und sein Beichtvater wahrscheinlich jeden Morgen gebetet hat, lass den Bruder Martin heute nicht zu mir kommen. Also stundenlang hat er gebeichtet. Und dann war er kaum weg und war auf dem Weg zurück in seine Zelle. Dann fiel ihm wieder was Neues ein und er kam zurück, sodass sein Beichtvater ihm einmal sagte, er soll bitte mal wiederkommen, wenn er mal wirklich gesündigt hat. Und nicht nur mit diesen Kinkerlitzchen, so wie er das ansah. Also Martin Luther steckt in dieser Falle drin. Weil jedes Mal, wenn er wieder neu darüber nachdachte, fiel ihm natürlich was ein. Also, das ist nicht der Weg. Johannes zeigt uns zwei andere Wege auf und jetzt wird mir auch kalt. Ich kann es aber selber zu machen. Ja, Johannes zeigt andere Wege. Der eine Weg ist Gottes Liebe, die ja die Furcht vertreibt, immer mehr und immer tiefer in dein Leben hineinzulassen und diese Liebe immer mehr zu leben und in dieser Liebe immer mehr dann auch zu leben. Diese Liebe, von der Paulus im Römerbrief schreibt, ist ja längst da. Diese Liebe wird nicht irgendwo verkauft, sodass du die kaufen musst, sondern sie ist da, in deinem Herzen, in deinem Leben. Die Liebe Gottes, so schreibt es Paulus, ist ausgegossen in dein Herz. Sie ist da. Das heißt, etwas, was da ist, das kannst du dann benutzen, das kannst du zur Entfaltung bringen oder du kannst dieser Liebe Raum in dir geben. Das ist wie mit diesem Wasserglas, ihr seht, es ist jetzt gut gefüllt. Jetzt trinke ich was raus und jetzt ist Platz für Luft. Und wenn gar kein Wasser mehr drin ist, dann ist nur noch Luft drin. Das heißt, wenn die Liebe sich in deinem Herzen ausbreitet, dann hat die Furcht immer weniger Raum. Wenn die Liebe Gottes zu dir dein Herz ganz erfüllt, dann muss die Furcht und die Angst ganz weichen. Wie kannst du diese Liebe immer tiefer kennenlernen? Einmal vertief dich in die Bibel. Vertief dich vor allen Dingen in die Berichte über Jesus. In Jesus, so sagt es uns ja die Bibel selbst, ist Gottes Liebe erschienen. Lies die Geschichten von Jesus immer wieder. Vertief dich in seine Worte. Lass dich mit hineinnehmen in das, was Jesus über Gott sagt und lass dich in das hineinnehmen, was du in Jesus siehst, wie Gott ist. Beschäftige dich mit Jesus, in dem diese Liebe anfassbar geworden ist. Und bitte darum, dass der Heilige Geist sich mehr und mehr ausfüllt. Bitte darum, dass der Heilige Geist immer mehr in dir Raum gewinnt und dir diese Liebe Gottes immer mehr auch zeigt und deutlich macht. Paulus betet für die Christen in Ephesus einmal darum, dass sie in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sind. Das ist sind zwei Bilder, eingewurzelt, da geht es um einen Baum, der gegründet ist im Erdreich. Und gegründet, da geht es um ein Haus, dessen Fundament ja auch tief in den Boden hineingelassen wird. Ihr wisst das alle, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, Wachstum. Setz dich dem Wirken des Heiligen Geistes aus, versenke deine Wurzeln immer mehr in die Liebe Gottes hinein und dann wirst du erleben, dass die Furcht Schritt für Schritt weicht. Und das Zweite, was Johannes uns mit auf den Weg gibt, was Johannes dir mit auf den Weg gibt, ist: Begreife immer mehr und immer tiefer, wer du als Christ bist. Johannes begründet die Zuversicht so: Denn wie er, gemeint ist Jesus, denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Die Zuversicht ergibt sich nicht aus deiner Leistung. Das ist ein tiefes Missverständnis, das viele Christen ganz tief in sich drin haben. Ich muss mich benehmen, ich muss Gott wohlgefällig leben und mir so die Liebe Gottes verdienen. Und oft ist das bei uns so ein nachklappendes Verdienen, ne? So nach dem Motto: Ich bin gerettet aus Gnaden und jetzt muss ich mich doch dieser Gnade würdig erweisen. Und jetzt muss ich doch möglichst gut leben, damit ich dann im Nachhinein Gott nicht enttäusche. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Gott kennt dich durch und durch. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Gott weiß, was in dir ist. Und du kannst und du brauchst dir diese Liebe Gottes auch nachträglich nicht zu verdienen. Dafür gibt es auch überhaupt keine Chance. Es geht nicht um das, was du tust. Es geht um das, was du bist. Um deine Stellung Gott gegenüber. Und das ist von der Bibel her ganz einfach. Wer bist du, wenn du Christ bist? Du bist, so sagt es Johannes an dieser Stelle, wie Jesus. Du bist eine Tochter Gottes und du bist ein Sohn Gottes. Darum geht's. Nicht um das, was du tust, sondern um das, was du bist. Du wirst mal nicht in den Himmel kommen aufgrund dessen, was du getan hast, sondern aufgrund dessen, was du bist. Du bist von Gott geliebt. Du bist eine geliebte Tochter und ein geliebter Sohn Gottes. Dazu schreibt Paulus im Römerbrief einige wichtige Verse. Römer 8, die Verse 31 bis 34. Ich habe sie mal umformuliert in eine persönliche Anrede an dich selbst. Ansonsten ist es aber der Original-Bibeltext. Paulus schreibt: Ist Gott für dich? Wer ist dann gegen dich? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich hingegeben. Wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken? Wer kann dich, du Auserwählter Gottes, anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann dich verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, der sitzt zur Rechten Gottes und tritt für dich ein. Paulus schreibt es klipp und klar: Wenn du Christ bist, kannst du nicht mehr angeklagt werden. Warum? Weil es keinen Grund mehr gäbe? Doch, den gibt's in meinem Leben, in deinem Leben. Weil es keinen Ankläger mehr gibt? Doch, den gibt es auch. Der Teufel ist nach wie vor aktiv und er versucht, Menschen zu verklagen, Menschen anzuklagen. Aber das Entscheidende, was passiert ist, er wird bei Gericht nicht mehr zugelassen. Warum? Weil er eine veraltete Anklage vorbringt. Eine Anklage, die nicht mehr greift, weil diese Anklage längst Jesus am Kreuz getroffen hat. Und deswegen wird Gott dem Satan bei jeder einzelnen Anklage dir oder mir gegenüber sagen: Ja, geschenkt, spielt keine Rolle mehr. Jesus ist dafür angeklagt, verurteilt und bestraft worden. Es gibt, so sagt es auch Paulus, Olga hat es eben vorgelesen, so gibt es nun keine Verdammung mehr, wörtlich kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Jesus Christus sind. Denn der Geist hat dich frei gemacht davon. Das gilt. Und mein Wunsch und mein Gebet für diese Predigt ist es gewesen, dass jeder von uns das wirklich versteht, ganz tief ins Herz sich einsenkt und dass du ein fröhlicher Christ bist in dem Wissen: Ich werde meinem Herrn und meinem Gott begegnen können in Zuversicht und in Freimut, weil die Anklage längst von Jesus bezahlt worden ist. Ja, der Tag des Gerichts wird kommen, das sagt die Bibel sehr deutlich, unweigerlich, und dann wird Gott abrechnen. Und Sünde wird bestraft werden. Und wer dann mit Sünde vor Gott dasteht, hat allen Grund zur Angst. Wer vor Gott steht, ohne dass er sein Kind ist. Wer vor Gott steht, ohne dass Jesus ihm zur Seite steht und ohne dass Jesus für ihn eintritt, der hat wirklich allen Grund, Angst zu haben und sich zu fürchten. Aber für dich als Christ hat sich das geändert. Und es gilt, und ich bitte dich, diese drei Sätze jetzt innerlich wirklich auch nachzusprechen. Es gilt: Du bist Gottes geliebtes Kind. Sagt euch in der Stille gern auch nochmal selbst zu. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und weil das so ist, ist deine Schuld vergeben. Und deine Strafe, sie liegt ganz und gar auf Jesus. Und deswegen nochmal, dass es wirklich einrastet, hast du keinen Grund mehr zur Sorge, denn du kannst deinem Vater im Himmel zuversichtlich begegnen. Und weil Gott in seiner Gnade und Weisheit gewusst hat, dass uns das schwerfällt, das auch wirklich zu begreifen, hat er uns im Abendmahl auch etwas Besonderes geschenkt. Du musst es nicht nur hören, sondern du kannst es spüren. Du kannst schmecken und sehen, dass du einen freundlichen Gott hast. Du kannst dir das nicht nur zusagen lassen, wie jetzt durch diese Predigt, sondern du kannst es dir nochmal mit deinen anderen Sinnen oder du kannst es mit anderen Sinnen wahrnehmen. Und so wie du gleich das Brot in dir spürst und den Saft, so darfst du wissen, so lebt der Heilige Geist in dir. Und so bist du in Jesus. Und es gilt, was Jesus am Kreuz getan und erwirkt hat, gilt für dich und für jeden anderen Menschen, der sich durch Jesus damit hineinnehmen lässt. Und deswegen, letzter Satz, kannst du als Kind Gottes ohne Angst zuversichtlich der Begegnung mit Gott entgegengehen. Amen. Wir hören ein Lied als Hinführung zum Abendmahl.